Hallo zur Bildbesprechung, einem Podcast über Fotografie und Bildbearbeitung. So, hallo zur Bildbesprechung. Heute mit meinem Gast oder eigentlich mit meinem Interviewpartner vielmehr, Thomas Herbrich. Besten Dank, dass Sie Zeit haben, dass wir hier dieses Interview führen. Ich bin von Uli Steiger auf Sie aufmerksam geworden und habe dann ganz kurz auf die Webseite geschaut und bin eigentlich aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Vielleicht könnten Sie sich kurz einmal vorstellen und wie Sie in das ganze Thema so reingestürzt oder gestolpert sind.
Also ich bin ja Jahrgang 1955, ja? Also das ist ja noch lange im letzten Jahrtausend. Mhm. Und ich bin gelernter Fotograf. Also ich habe in einem Still-Life-Studio, in einem Werbestudio habe ich gelernt. Da wurden, also ja, alles Mögliche, war schon was Gutes. Ja, habe ich gelernt und war auch da immer mit zufrieden. Mhm. So Fotograf zu sein, der so Bierflaschen fotografierte oder Zahnpastatuben. Mhm. Aber mir war gar nicht so recht bewusst, dass das ja nur eine kleine Facette der Fotografie ist. Und bis ich dann eines Tages so eine Erweckung hatte.
Okay.
Das heißt, ich war im Kino und sah einen Film, der mich sowas von umgehauen hat. Und das war der Film von Stanley Kubrick, 2001, Odyssee im Weltraum.
Ja.
Das ist für ganz, ganz viele Leute vom Film das Erweckungserlebnis schlechthin. Und so war es auch für mich.
Ne? Können Sie da vielleicht ganz kurz was dazu sagen, warum der Film so speziell ist? Ich meine, er ist von der Bildsprache und vom Aufbau ist er ja gewaltig. Wir haben ihn ja in der FH auch unter Anführungszeichen ein wenig analysiert teilweise, aber ich bin irgendwie nie so richtig warm geworden mit dem Film.
Ja, das Großartige an dem Film war, das Erste, der stellte Fragen und hatte keine Antworten.
Richtig.
Aber ich fand die Fragen so großartig und ich hätte diese Fragen überhaupt nicht formulieren können. Ich war ja auch ganz jung, ich war da vielleicht 21 oder was. Und aber ich spürte, das hat unwahrscheinliche Kraft und Wahrheit. Aber was noch viel stärker war, das war diese visuelle Überwältigung, die der Film auslöste.
Ja.
Und das ist eben das Großartige bei Stanley Kubrick und bei allen Leuten, die das gerne sehen, die eben visuelle Menschen sind, ne? Dass der Bilder gefunden hat, die so eine ungeheure Kraft hatten, wie ich das nie wieder gesehen habe. So, und die Folge war, dass ich also wie paralysiert aus dem Kino rauskam, am nächsten Tag zu meinem Chef ging und sagte, ich komme morgen nicht wieder.
Nicht wahr.
Ich mache nur noch, was ich gestern im Kino gesehen habe.
Okay.
Und ich bin so ein Typ, der in 10 Jahren nur einmal umzieht und bei Rot nicht über die Straße geht. Also da kann man schon sehen, was das für ein
Kopf
ist. Ja, okay. Und dann stelle ich mit großem Erstaunen fest, dass der letzte Science-Fiction-Kinofilm in Deutschland Fritz Langs Metropolis war, von 1929, glaube ich.
Ui, ja, also schon vor der Zeit.
Ja, schon sehr vor der Zeit. Ja. Aber wie das Schicksal so will, ich erfuhr ganz zufällig, dass es da im Schwäbischen einen Tüftler gibt, der macht einen Film. Das ist der erste Science-Fiction-Kinofilm seit Fritz Langs Metropolis und den kannte kein Mensch, das war Roland Emmerich. Habe ich noch Roland Emmerich, bin ich da hingefahren und habe gesagt, ich möchte was für euch tun. Und da haben die gesagt, wir können keine Special Effects, hast du da Ahnung von? Und da bin ich über mich selbst rausgewachsen und habe gesagt, na klar.
Volles Rohr.
Aber ich hatte natürlich schon sehr viel im Fotostudio gelernt. Also auch, ich war auch da immer zuständig für die Tricks, das lag mir so. Und so habe ich dann für den Roland Emmerich-Film die Special Effects gemacht, für den ersten Film. Also alles, was so Weltraumaufnahmen, Space Shuttle, dockt an Raumstationen an und so weiter, das war meine Aufgabe.
Cool.
Übrigens gibt es im Filmmuseum Düsseldorf eine Vitrine, da steckt noch ein Space Shuttle drin, den ich jahrelang mit mir rumgetragen hatte, weil er bei mir hängen geblieben war.
Okay.
Und der hängt jetzt im Filmmuseum. Das ist irgendwie auch schön.
Also Special Effects muss man da wahrscheinlich dazu sagen, nicht so am Computer und so, oder?
Nee, gar nicht. Das gab es damals noch gar nicht. Ja. Da nannte man die Dinger noch Elektronengehirn. Das war 1984.
Okay.
Der Film hat aber die Berlinale eröffnet. So, und dann kam
Der Titel vom Film, dass man den auch noch sagen?
Der heißt das Arche-Noah-Prinzip.
Das
Arche-Noah. Das ist der erste, das Arche-Noah-Prinzip. Mhm. Und das ist der erste Kinofilm von Roland Emmerich. Aber der hat auch gleich die Berlinale 84 eröffnet. Okay. Und eine Kritik habe ich aufgehoben, da steht drin, die Weltraumaufnahmen würden doch in manchen Szenen durchaus an Stanley Kubrick erinnern. Und das war ich, das war mein Job. Also sehr der schön. Witz war, ja. ich wollte zum Film und als ich da war, stellte ich fest, nee, das ist nichts für mich.
Warum?
Weil man ist da nur ein Rädchen im Getriebe. Und selbst der Regisseur sieht sich nur als Rädchen im Getriebe. Und dann dachte ich an die schöne Zeit, wo man vielleicht mal einen Artikel in einer Fotozeitung oder so hatte und da waren halt 12 Seiten drin und die waren alle von dir.
Das, ja, war das natürlich ist natürlich was anderes irgendwo.
Ja. Und so ging ich dann wieder zurück in die Fotografie.
Zum Chef glaub, von vorher.
Nein, nein, habe ich dann selbstständig gemacht. Und immer schon von Anfang an Bildbearbeitung und Composing. Aber nicht das digitale Composing, sondern das klassische Composing. Okay. Ich möchte wetten, dass damals auf der ganzen Welt vielleicht nur 80 Leute so weit konnten. Denn das muss man sich vorstellen, was das eigentlich heißt. Das heißt, mit einem Skalpell unter einer super starken Lupe Fotos ausschneiden und wieder neu zusammenzusetzen.
Oh yeah.
Ja, das ist etwas, da brauchst du auch eine spezielle Lebensführung. Das heißt, da darfst du abends nicht vorher saufen, weil du unter der Lupe siehst, wenn dein Skalpell 3 mm
wird. Herumspringt.
Ja? Leute, kannst du voll trunken im Photoshop freistellen. Das war natürlich früher nicht möglich. Ja. Das gab's alles nicht. Und ich habe das immer so als wie so ein Spiel betrieben. Also ich habe mich auch gar nicht... Ich habe eigentlich nur gemacht, was ich machen wollte. Wie so ein kleiner Junge habe ich das immer gemacht. Und zufällig kam dann auch mein Job rein, dass ich mich über Wasser halten konnte.
Also so mehr oder weniger nur eigene Projekte?
Nein.
Also am Anfang?
Ja, auch schon. Ja, da, nicht von Anfang an hatte ich schon einen Kunden, weil das musst du ja bezahlen. Da hast du ein Studio.
Ah, okay, ja.
Ich weiß nicht, wir haben ja nicht so viele Stunden Zeit. Es gibt da so 1000 Geschichten zu.
Nein, also das ist ein Podcast. Wir haben da überhaupt keine Einschränkungen im Grund. Ich meine,
gut, dann erzähl ich mal, wie es zum ersten Job kam. Mhm. Und zwar gab es damals eine Werbeagentur, die für Minolta arbeitet. Die Agentur war in Düsseldorf, da lebe ich ja auch. Und ich hatte etwas probiert mit meiner Kleinbildkamera, so Lichteffekte, wo man nur Licht sieht, so ähnlich wie in Tron. Das hat Tron dann auch gemacht, also nach meinem Verfahren, alle, nicht, dass wir abgeguckt haben, sondern wir hatten zufällig dieselbe Idee. Das war alles, ja. Und das sind also leuchtende Grafiken. Mhm. Das haben die gesehen und dann haben gesagt, da soll ich meine Mappe da lassen? Das habe ich gemacht. Und am nächsten Tag waren mit meinen Fotos schon Layouts gemacht. Da wusste ich, aha, da haben sie aber Blut geleckt, das wollen sie haben.
Ja.
Und haben gesagt, wir wollen 4 Bilder haben, was soll das kosten? Ich setze dann so eine ganz geschäftsmäßige Miene auf, gucke so aus, wenn ich in New York ein- und ausgehen will und sagt, na gut, für euch 20.000. Und er sagt ja, okay, kannst du unten einen Scheck abholen. Und ich stand da und versuchte, meine Fassung zu bewahren. Ich ging runter, holte mir den Scheck ab, ging aus der Tür raus, um den Block rum und dann habe ich einen solchen Schrei ausgestoßen, in die Luft sprung, ja. Und da habe ich mir erstmal eine Kamera gekauft.
Ja, das ist cool.
Ja, das ganz machen. Wow. Und ich wohnte damals in einer Wohnung, die ich noch Jahrzehnte als Assistentenwohnung behalten hatte. Ein Souterrain für 300 Mark im Monat, so eine kleine Souterrainwohnung. Und ich habe dann wochenlang bei zugezogenen Gardinen da drin geaus, weil ich Sorge hatte, dass der Kunde mal vorbeikommt und sieht, dass ich nur so ein kleiner Scheißer bin, der sich vom ersten Geld über erstmal eine Kamera gekauft hat. Ja, cool. Aber mit dem Geld, die 20.000, habe ich dann mein erstes kleines Studio eröffnet.
Das ist cool.
Ja, und dann ging es so weiter und dann war ich dann offensichtlich so der Einzige, der das irgendwie so im werblichen Stil Bildcomposings machte und gleichzeitig Fotograf war.
Das war
ich bin ja auch bis heute noch der
Ansicht, dass... Mitte der 80er dann, circa.
Wann war der letzte Weltkrieg? Lass mal nach. Lange her. Ja, das muss sogar vielleicht Anfang der 80er. Ja, aber doch Mitte. 84 war ja der Film. Mhm. Ja, da war 85, genau. Und dann ging es so langsam los und eben, ich bin ja der Meinung, dass der Fotograf und der Bildbearbeiter im Idealfall dieselbe Person sind. Das ist einfach für das Bildergebnis viel besser. Ja. Und da gab es damals ganz, ganz wenige, die das konnten. Weil aber auch Computer ist ja schon mal ziemlich einfach, man muss es nur lernen, ja. Mhm. Aber die handwerklichen Fähigkeiten beim unter der Lupe ausschneiden und so weiter, das kann man nicht mal eben lernen.
Das macht man dann alles am Negativ, oder?
Nee, das waren auf Großdias. Man
also
brauchte,
doch größer, okay.
Ich brauchte dafür also schon 3 bis 4 8x10-Inch-Kameras, was schon ziemlicher Aufwand ist, ja. Man hat dann Aufbauten und dann müssen die Bauten auch stehen bleiben, weil sich manchmal eine Änderung ergibt und das kann man nur im Aufbau machen. Also Requisiten müssen dann verändert werden oder sowas. Und gleichzeitig habe ich mich immer schon sehr viel mit Modellbau beschäftigt, weil ist ja auch im Kinofilm noch so, dass da sehr viele Objekte, natürlich nicht große Raumschiffe gebaut werden, sondern das sind ja eben kleine Objekte, die man da baut. Ne?
Genau, für alle, die noch nicht auf der Webseite waren, vielleicht sagen wir es in dem Fall gleich vorneweg, das ist www.herbrich.com und dann einfach auf die Fotos schauen, weil dann weiß man, von was wir da jetzt reden und warum man da so...
Es fängt ja zum Beispiel mit meinem bekanntesten Bild an, das Titelbild auf meiner Webseite sind ja die Elefanten auf der Brücke.
Wahnsinn, ja.
Ja, und Uli Steiger erzählte mir, das konnte ich überhaupt nicht glauben, das wäre jahrelang das einzige Foto in seiner Wohnung gewesen. Ich hatte mir nur schweicheln wollen. Ich habe das gar nicht gewusst. Ich habe überhaupt selber nicht gewusst, dass ich da relativ bekannt war.
Ja?
Ja, ich bekam auch Jobs aus der ganzen Welt. Also Singapur, Tokio, Amerika, also überall kam das her. Aber ich habe, ehrlich gesagt, ich war zu doof, um zu erkennen, dass das was ganz Tolles ist. Ich habe einfach nur gemacht, was ich machen wollte. Ich habe auch immer wieder über all die Jahre, auch als ich noch bekannter wurde, durchaus mal so 8 bis 10 Wochen nichts zu tun gehabt. Ne? Weil ich auch nicht der Typ bin, der so rumgeht. Das kann ich nicht.
Ja.
Und auch wenn das Repräsentanten machen, ich habe in der Zeit immer eigene Bilder gemacht. Das hat mich einfach mehr interessiert. Ne? Das sind alles Bilder, die Geschichten erzählen möchten.
Ja,
jetzt kommt die nächste Überschrift, ja?
Ja, die nächste Überschrift
Thomas,
jetzt.
Die nächste Thomas Herbig Überschrift. Was ist ein gutes Bild? Das finde ich nämlich ziemlich einfach zu definieren.
Also, was ist ein gutes Bild?
Was ist ein gutes Bild? Danke für die Frage. Also die Frage beantworte ich so. Das gute Bild ist wie der erste Satz einer Geschichte. Und der Betrachter möchte von sich aus diese Geschichte weiterspinnen. Man sieht ja immer viel mehr, wenn es ein gutes Bild ist, man sieht ja viel mehr, als drin ist. Man sieht ja auf das Bild drauf, aber in gute Bilder kann man hineinschauen. Da tut sich was. Da werden zum Beispiel Fragen gestellt oder irgendetwas ist nicht ganz erklärlich oder geheimnisvoll. Und ich bin so ein Typ, der auch Geheimnisse liebt. Und deswegen möchte ich gerne Bilder haben, in denen der Betrachter spürt, da steckt noch mehr drin, als man beim ersten Moment gesehen hat. Im Idealfall, zum Beispiel in einer Zeitschrift, geht es so, man sieht sich das Bild mit Interesse an, blättert weiter und dann kommt man nochmal zurück und schaut sich das nochmal an.
Das ist der Idealfall, ja.
Ja, genau. So möchte ich es gerne haben, ja.
Wie kommt man auf solche Bildideen, bevor man überhaupt zur Umsetzung kommt? Ist das sowas, was bei Ihnen im Kopf so, ich gehe durch die Straße und da peng, Bildidee oder?
Ja, ehrlich ist es wirklich so. Okay. Also ich habe ganz wenige Techniken, wie man auf Bildideen kommen kann, weil man kann natürlich nicht jede Sekunde sich was Tolles einfallen lassen und auch manche Ideen führen auch nicht weit. Aber also wenn ich überhaupt eine Methode je eingesetzt habe, dann Anregungen zu kriegen, habe ich mir Karikaturen angeschaut. Karikaturen finde ich wunderbar, um auf Bildideen zu kommen. Und die kann man gut nachmachen, denn das Foto ist ja doch was ganz anderes als die Strichzeichnung. Da glaubt man auch nichts bei.
Ja.
Ne? Und das entwickelt sich weiter. Und außerdem geht es auch so, ich habe ganz selten mal versucht, ein Bild nachzumachen. Und wenn ich es dann gemacht habe, habe ich es gleich geändert. Das machen nämlich nur die Schlechten. Die Schlechten machen irgendwas nach und dann sind sie mit zufrieden. Aber es geht ja darum, das weiterzuentwickeln. Jemand anders hat es schon gemacht und im Zweifel sogar besser als du. Also entwickle es weiter. Ne? Mach eine eigene Botschaft hinein. Wobei man natürlich sagen muss, dass ich ja in erster Linie Werbefotograf war und auch für Redaktionen gearbeitet habe. Ich habe immer sehr viel lieber für die Redaktionen gearbeitet. Ja, da musste ich aber meistens Geld mitbringen. Weil die zahlen nicht viel. Und man muss sich vorstellen, das Studio, was ich hatte, da war mein Bruder Markus und noch mein Modellbauer Nils, also ein eigener Modellbauer. Das gab's, ich wüsste gar nicht, dass irgendein anderes Studio sowas hatte, einen eigenen Modellbau, eine Kulissenwerkstatt und ziemlich relativ großes Studio. Und das kostet natürlich einen Haufen Geld. Und dann, wenn du dann einen Monat nur für dich arbeitest, dann kostet der Monat 20.000. Also das Bild kostet dann 20.000, wenn du einen Monat dran arbeitest.
Ja.
Ne?
Ja.
Und es gab durchaus Bilder, an denen ich 4 bis 6 Wochen gearbeitet habe.
Phew.
Ja,
ja,
das ist so.
Bei den Bildern, ja.
Ja, man merkt es auch nicht so gleich. Ich muss mich ja auch rantasten und ganz viele Dinge, die ich gemacht habe, wusste ich selber noch nicht genau, wie es geht. Ne? Und du hast aber gleichzeitig ein Budget, was man nicht überschreiten darf. Das habe ich auch niemals gemacht. Ich habe mein Budget nie überschritten.
Okay. Hat das auch ein wenig so den Reiz irgendwie gebracht, so Probleme zu lösen?
Ja, absolut. Also da waren wir immer ganz schön groß drin. Und das Schönste war immer, wenn der Effekt, mit dem man es gemacht hat, super einfach war. Mein Lieblingsbeispiel ist zum Beispiel ein Effekt. Ich habe ein Bild gemacht auf der Webseite, das heißt die Toteninsel. Das ist ein Gemälde von Böcklin, das habe ich nachgemacht, aber wieder auch natürlich auch verändert in seiner Botschaft. Man sieht da eine Insel und davor ist natürlich Wasser. Und alles, was man im Bild sieht, spiegelt sich natürlich auch in dem Meeresspiegel drin, nicht? Und das ist natürlich bei einer Bildbearbeitung ganz schön schwierig. Man macht also irgendein Motiv, mal angenommen, Sie würden jetzt eine Insel machen, die sich im Wasser spiegeln soll. Dann machen Sie erst die Insel fertig und wenn alles fertig ist, mit Himmel und allem, dann machen Sie die Spiegelung, weil das muss sich ja im Wasser auch spiegeln. Ja? Und da gibt es auch Softwarefirmen und weiter, das hat mich nie überzeugt. Ich habe eine viel einfachere Methode gefunden, wie man das macht. Und dazu braucht man einen Kühlschrank. Der Kühlschrank hat unten drin eine Glasscheibe auf dem Gemüsefach. Und diese Glasscheibe ist das sogenannte Kathedralglas. Das hat eine Wellenoberfläche.
Das hat einen eigenen Namen, das Glas.
Ja, ich glaube, es heißt Kathedralglas.
Ja.
Dieses wellige Glas. Ja,
Kühlschrankglas unten.
und
Okay.
das ist das Gemüseabdeckungsglas. Und wenn man das vor den Monitor hält,
Okay.
dann spiegelt sich in der Glasscheibe das Monitorbild und das kann man abfotografieren und man hat die perfekte Spiegelung.
Das ist eine coole Idee, ja.
Ja, und so, das haben wir ganz oft gemacht. Ne? Oder ich hatte einen Belichter, der kostete 100.000, der war gebraucht. 100.000 Mark hat der gekostet. Und das wichtigste Kabel, was dran war, war mit Kaugummi festgemacht, weil mir dann Stecker fehlte. Ja? So Sachen hatten wir immer.
Cool.
Einmal musste ich für eine Werbeaufnahme für Opel so einen ausgetrockneten Fluss machen. Und dann haben wir dann überlegt, wie kann man denn das machen? Das schüsselt sich doch so, dieser Schlamm des Sees, der, wenn der austrocknet, schüsselt sich doch so und zerspringt, ne? Und dann haben wir das aus Heilerde und Quark gemacht. Das hat super funktioniert, aber wir hatten ganz schön viel Zeit damit verbracht, all diese Schmeißfliegen, die das angezogen hat, aus dem Boden auszuhalten, ne? Ja, so ging es da dauernd. Und so mache ich das immer noch, ne?
Sehr
Aber
cool.
immer das Naheliegende, das Spielerische, das fast kindlich, jungenhaft Spielerische, das ist das eigentlich das Wesen meiner Arbeit. Und der Humor. Sie merken eigentlich, dass wir die ganze Zeit lachen.
Ja, das ist der Plan.
Das liegt mir einfach. So bin ich einfach. Und das soll auch in den Bildern drin sein. Fast alle Bilder haben irgendwie so einen unterschwelligen Humor. Oder ich mache noch einen kleinen Witz rein. Oder versteckte Botschaften.
Das ist natürlich cool,
Ja, ich habe mal eine Aufnahme gemacht für MAN. Lastwagen, und da geht es um an die Börse gehen. Und da musste ich die Frankfurter Börse, das Gebäude, fotografieren. Das ist ein klassizistischer Bau aus Sandstein. Da sind ganz viele Puttenengel drin. Und ich habe mich so über den Kunden geärgert und der Job lief so scheiße, dass ich dann einfach aus Rache über das Eingangstor von der Börse Dagobert Duck in Sandstein gesetzt habe. Hat keine Sau gesehen. Aber als ich den Stern aufschlug mit der Doppelseite, dachte ich, oh verdammt, das ist aber groß. Und da haben wir einfach eine Dagobert Duck-Figur gekauft, die mit Haarspray eingesprüht und dann so ein bisschen beige Erde drauf gestäubt. Fertig.
Das ist ja natürlich sehr cool.
Ja, also da gibt es, Sie sehen, da ist ja eine Menge dran zu erzählen. Und das ist
Voll.
eigentlich das, was ich jetzt eigentlich nur noch mache, nämlich Vorträge, Shows. Und das hat sich auch sehr stark auf meine Fotografie ausgewirkt, denn diese Fotografie, die ich da jahrelang betrieben habe, die gibt es ja nicht mehr.
Wirklich?
Ja, und zwar erstmal, es gibt die Etats nicht mehr. Das muss man wissen, weil ich durch das Internet ist die Anzeigenmöglichkeit dermaßen millionenfach zerkleinert, also atomisiert, dass es nicht mehr lohnt, sagen wir, für eine Anzeige im Stern so viel Geld auszugeben. Und wenn Sie meine große Illustrierte heute sehen, dann ist sie relativ dünn gegenüber Illustrierten von vor 20 Jahren, weil da fehlt einfach wahnsinnig viel Werbung. Ja, was ich im letzten Ende aber auch wieder gut finde, denn ich habe mit Werbung, also ich habe die Werbung immer als meinen Auftraggeber gesehen, der die Möglichkeit und das Geld hatte, dass ich meine schönen Bilder machen konnte. Aber ich war immer ein Feind der Werbung. Also ich gucke auch nie Werbung, ich gucke auch nie Fernsehen, also Privatfernsehen schon mal gar nicht, vielleicht mal Arte oder sowas, weil ich hasse diese dauernde Werbeunterbrechung, diese dauernde Einflüsterei. Und wenn mir jemand erzählt bei einer Webseite und so weiter, das wird sich alles mit Werbung finanzieren, dann sage ich, hör auf, es gibt zu viel Werbung in der Welt. Werbung funktioniert allein schon deshalb nicht mehr, weil es im Überfluss da ist. Ja, mittlerweile habe ich sogar eine Show, wo ich die Werbung absolut durch den Kakao ziehe.
Aus Perspektive des Fotografen oder
Ja,
generell?
nee, aus Perspektive der Fotografen. Die ist auch sehr lustig. Die endet mit einer Massenhypnose. Hypnotisiere ich erst die Männer und dann die Frauen. Und wenn die Männer hypnotisiert ist, dann rede ich mit den Frauen über die schreckliche Autowerbung und warum Autos so unglaublich aggressiv aussehen müssen. Und wenn die Frauen in der Hypnose sind, was natürlich alles ein Quatsch ist, ja, dann rede ich um, wie es gelingen konnte, dass in einem normalen Drogeriemarkt 100 Regalmeter nur für Farbpflegeprodukte zu finden sind. Müssen Sie mal gucken, wie viele Meter, da rechnen Sie mal jedes Meter, jedes Regal, 5 Etagen, wie viele Meter da rauskommen. Da
Oh
kommen 100
ja.
Meter raus. Ja, das macht Werbung und das ist ja blöd.
Ja, das stimmt.
Also die Fotografie gibt es nicht mehr, weil die Etats nicht mehr da sind. Und manches wird ja auch mit CGI
Genau,
gemacht.
wie wichtig ist für Sie CGI gewesen oder wie sehr hat CGI für Sie jetzt Ihre Arbeit zerstört irgendwo?
Ich habe es auch durchaus genutzt. Ich habe also mehrere Jobs gemacht, wo ich auch mit CGI-Künstlern gearbeitet habe und da wurden Teile davon wurden dann in CGI gemacht. Oder ich habe da auch einen Abendjob in die Lichtregie übernommen. Weil das muss man ja als Fotograf, weiß man, woher das Licht kommen muss und wie das aussieht, ne? Aber ich muss auch sagen, hat mir auch nicht so viel Spaß gemacht. Ich finde überhaupt immer die ganze Rumsitzerei an den Computern, die führt doch nur dazu, dass man eine Brille braucht und Hämorrhoiden kriegt. Jetzt überleg mal, was das ist, das die ganze Zeit nur in so einem sterilen Raum zu sitzen, auf so eine Glotze zu gucken, das ist irgendwie auch kein schönes Leben. Ne?
Wie ist es früher so gewesen bei den Jobs? Wie war da die Herangehensweise?
Ja, wir kriegten als Werbeaufnahmen grundsätzlich immer Layouts, jedenfalls wenn es Europa-Jobs waren. In Asien war man da schon viel freier, da hat man mich durchaus machen lassen. Also man bekam ein Layout und dann machte man einen Kostenvoranschlag und dann wurde das Bild gemacht und dann wurde es dann peu à peu zusammengesetzt. Und das Beste war dann immer, wenn ich das Bild ganz fertig machen konnte und erst dann zeige. Weil wenn man ein Bild aus ganz vielen Teilen zusammensetzt, dann sind die Zwischenschritte für Laien sehr erschreckend. Also sieht zum Teil ganz gruselig aus. Ja, man kann zum Beispiel mal angenommen, ich setze ein Auto in eine Landschaft und der Schatten ist noch nicht drunter.
Ja, dann ist
Das
das für
sieht
den
nicht.
Laien so, what?
Ja, eben, naja, das ist nur noch nicht fertig. Ja? Und das Problem hat man immer wieder. Und außerdem, was mich auch immer gestört hat, ich hatte es fast immer mit Art-Direktoren zu tun, die es selber machen wollten, aber nicht konnten. Und das ist ganz schwierig. Dann gab es oft Reibereien und dann wurden dann Bilder auch so gemacht, dass ich sie nicht haben wollte. Und deswegen ist zum Beispiel auf meiner Webseite sind eigentlich viele Werbefotos, wo die Werbung entfernt ist. Ja, also angenommen, ich habe eine tolle Location gemacht. Zum Beispiel ist da ein Bild, da sieht man, wie eine Giraffe über eine Brücke geht. Das ist ganz geheimnisvoll. Dahinter ein riesengroßer Mond. Das ist ursprünglich eine Werbeaufnahme für Fiat. Da fuhr ein Fiat über diese Brücke. Und ich sagte, boah, was für eine tolle Szene habe ich da gemacht. Was für ein hässliches Auto auf dieser Brücke. Dann haben wir das ausgetauscht. Ja, und dann kommt eine neue Geschichte rein. War immer so meine Herangehensweise.
Ich sehe gerade das Bild, sehr cool.
Ja.
Und
Ja,
Fiat
und so
kommt
hat.
da wirklich so mit der Idee oder ist so wirklich mit der Idee gekommen, so wir brauchen eine Brücke, einen Mond und ein Auto oder was? So, wir brauchen etwas
Nee,
Mystisches.
das war tatsächlich so. Das war aber auch eine intelligente Anzeige. Und zwar war Fiat der erste Wagen in Deutschland, der serienmäßig ein Autotelefon eingebaut hatte. Und damals war IT ein Thema, nach Hause telefonieren. Und da sieht man ja auf den Mond. Und diese Anzeige hat man damals deutlich verstanden. Die würde man heute wahrscheinlich gar nicht in dem Sinne verstehen. Da müsste man textlich heute viel mehr nachhelfen als früher.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Aber hinter dem Hintergrund, ja, funktioniert's.
Aber viel lieber waren mir die Aufgaben, die von Redaktionen kamen. Und für die Redaktion war das Großartige, die haben einen immer machen lassen. Die haben nie Kritik geäußert. Die haben nie gesagt, das macht er mal so oder so. Die haben nur gesagt, du musst dann und dann fertig sein. Ja, und dann konnte ich machen, was ich wollte. Und das sind auch immer meine besten Arbeiten gewesen.
Gibt es eine Arbeit, die man besonders hervorheben kann?
Ja, und das ist die Informationsflut. Da ist ein Bild, da sieht man ein Meer aus Papier und da schwimmt einer auf dem Schreibtisch drauf rum. Und das ist Titelbild gewesen, das zeigen sie heute noch rum. Und das ist auch das Schöne an der deutschen Sprache, die ist ja so also bildhaft und Informationsflut, das versteht jeder. Ja, ich schwimme auf einem Ozean von Papier und eine Riesenwelle droht gleich auf mich einzuschlagen. Das ist das Bild, ja. Und das versteht man einfach, das Informations ist ein herrlich sprechendes Wort.
Wie ist das quasi gegangen von der Produktion?
Also wir haben dann tagelang Dokumente, also Kataloge, Prospekte, Briefe, alles Mögliche abfotografiert und klein ausgedruckt, so briefmarkengroß, und dann wirklich tagelang diese Dinge ausgeschnitten. Und dann haben wir in verschiedenen Maßstäben Wellen gebaut aus Styropor. Die Größe war vielleicht 1 Meter hoch. Und da wurden die so locker mit diesen Briefmarken
Briefmarken
sozusagen.
beklebt oder so, oder?
Ja, mit den verkleinerten Zeitungen oder Prospekten beklebt, ja. Wirklich tagelange Arbeit. Ja, und da musste man noch so einen Schreibtisch haben. So banale Probleme, an die man gar nicht denkt. Der Schreibtisch, können Sie das sehen, das Bild? Das ist auf
Ja,
der Website.
ich hab's offen, genau.
Ja, da sieht man so einen Schreibtisch, aber so einen Schreibtisch, komischerweise gibt es den gar nicht. Man glaubt,
Okay.
dass es so einen Schreibtisch gibt, den gibt es aber in Wirklichkeit gar nicht. Weil heute haben die Schreibtische eine Arbeitsplatte und da ist meistens so ein Rollcontainer drunter. Ne, oder so. Es gibt, das, dann haben wir dann tatsächlich in seinem Gebrauchtmöbellager einen alten Beamtenschreibtisch aus Holz gefunden.
Ja.
Die haben wir dann mit Klebefolie gezogen und so ein bisschen modernisiert, dass überhaupt so ein Schreibtisch zustande kam. Ne? Weil die Bilder, die ich da mache, sind ja sozusagen prototypisch. Geschichten, die man erzählt, die muss man auf die einfachste Weise erzählen. Ich dürfte zum Beispiel keinen Designer-Schreibtisch nehmen, weil man da vielleicht fragen würde, was ist das überhaupt? Designer-Schreibtisch kann man nicht gleich als Schreibtisch erkennen, zum
Ja.
Beispiel. Ne? Und das ist in vielen Bildern so, dass man da sehr fast wie in einem Märchen an die Erzählweise rangeht und den Leuten erklärt das und das. Und nicht nur das,
Darf ich da kurz einhängen?
ja,
Ist
bitte?
das was, wo Sie, dass Sie irgendwo gelernt haben, so dieses Reduzieren oder dieses Vereinfachen, oder ist das was, was so gekommen ist, dass man irgendwie so
Nee,
drauf
das ist
kommt, so?
leider nicht. Ich bin da echt drauf gekommen, deswegen hat auch alles bei mir immer furchtbar lange gedauert. Auch das sehe ich heute noch als Problem. Alles dauert so wahnsinnig lange bei mir. Ich habe das alles gelernt. Ich habe auch was anderes gelernt, was auch für Amateure wahnsinnig wichtig ist. Und zwar muss man als Fotograf oder überhaupt als jeder Art von Künstler, muss man festlegen, wie der Betrachter das Bild sieht. Und zwar vor allem die Reihenfolge, in der er etwas sieht. Ich lege es ganz genau fest, was man als erstes sieht, als zweites, als drittes, als viertes, als fünftes.
Mit welchen Hilfsmitteln arbeiten Sie, damit Sie das festlegen? Also von Bildtiefe,
Meistens, nee.
Schärfe, Licht und so weiter?
Ja, meistens ist es Farbe, Proportion. Zum Beispiel zeige ich etwas, ist vorne und hinten ist es nicht hinten, weil es hinten ist es dunstig, vorne ist es nicht dunstig zum Beispiel. Ne? So macht man auch Räumlichkeit. Ja,
Genau.
das ist aber keine Methode, die ich jetzt erfunden hätte. Das haben die alten Meister schon gemacht. Und ich habe mal vor kurzem eine Skizze gesehen. Ich weiß gar nicht, von einem klassischen Maler von vor 200 Jahren. Und der hat von 1 bis 12 beschrieben, in welcher Reihenfolge man was sehen soll.
Nein.
Ja. Und ich habe sogar einen Vortrag darüber. Dann zeige ich genau, wie das geht und in welcher Reihenfolge ich ein Bild sehe. Und wenn Sie mal irgendein Bild sich anschauen, was Sie noch nie gesehen haben, ein gutes Bild, am besten ein klassisches Gemälde, dann achten Sie mal darauf, in welcher Reihenfolge Sie was sehen. Und dann werden die anderen das auch in dieser Reihenfolge sehen. Also man macht das für mich. Was ist prägnant? Indem ich so etwas in einen Lichtkegel stelle oder indem ich eine knallrote Farbe nehme oder so. Irgendetwas zieht die Aufmerksamkeit auf mich. Und das Wichtige ist zum Beispiel, das wissen Sie ja auch, wenn Sie Bilder machen, Sie dürfen zum Beispiel nicht alle Farben verwenden.
Genau.
Lassen Sie eine weg. Nehmen Sie vielleicht eine Hauptfarbe und eine Nebenfarbe zum Beispiel. Das hilft schon mal. Ansonsten werden Bilder durch ihre Überfülle unleserlich. Ja, ist klar, wenn man sich vorstellen kann, dass in einem Bild zu viel passiert. Dann muss ich ein Bild machen, in dem weniger passiert. Und das, was weniger ist, das muss ich eben dann auch richtig dosieren. Und damit meine ich die Reihenfolge, in der ich was sehe.
Gehen Sie oft in Museen oder so für
Ja.
Inspiration?
Sehr, also aktuelle Fotografie, das gucke ich mir richtig selten an. Das ist wirklich, aber klassische Gemälde, also ich habe auch eine große Sammlung von Büchern darüber. Ich bin überhaupt 19. Jahrhundert. Ich lese zum Beispiel jedes Wochenende eine Zeitschrift, die heißt Prometheus. Und die ist erschienen von 1890 bis 1921. Das ist eine Wochenzeitschrift gewesen. Ich besitze jedes einzelne Heft. Und dann lese ich dann am Wochenende immer, was genau vor 100 Jahren war.
Nicht wahr?
Das ist ein tolles Hobby und auch nicht teuer.
Ja.
Und das ist total entspannend, wenn man an die Zukunft denkt. Ich las gerade vor kurzem noch, da sah ich abgebildet, was wir heute einen Duschschlauch nennen. Das silberne Ding, was Sie in der Dusche hängen haben, was aus vielen kleinen Gliedern. Das war da abgebildet und so nach dem Motto, hä, haben Sie mal wieder ein Rohr gefunden, mit dem man noch nicht weiß, was man in Zukunft anstellen kann. Ja, aber Sie
Wie
werden auch
cool.
nicht wissen, dass die Dusche erst nach 1911 in Mode kam. Vorher gab es das gar nicht.
Nein, das hätte ich nicht gewusst.
Siehste. Das ist auch wichtig für unser Schlussthema nachher, wenn ich mich dann erzähle, was ich heute mache. Aber so weit sind wir noch nicht.
Okay, so sind wir noch nicht. Nein, stimmt. Nicht vorweggreifen.
Nein.
Wow. Ja, und also dann ist irgendwann weggegangen von der Fotografie. Warum? Oder es hat sich also angehört.
Ja, also ich war dann weiter Fotograf, habe meine Bilder gemacht. Ich habe da auch Freude dran gehabt. Ich bin dann so gerne zur Arbeit gegangen und ich habe mich über die Bilder gefreut. Und ich muss vielleicht nochmal kleine Details sagen, die auch für Amateure ganz wichtig sind. Die Amateure glauben ja oft, dass die Profifotografen wie wir, dass die da alles so ganz cool machen und immer alles ganz perfekt hinkriegen und so weiter.
Genau, sie gehen hin, ein Foto und gehen wieder heim.
So etwas in der Art, ja. Aber ich weiß noch, dass ich dann immer kaum erwarten konnte, morgens ins Studio zu kommen und als erstes noch, bevor ich meine Jacke ausgezogen habe, zum Leuchttisch zu sprinten und das letzte Dia anzuschauen, ob das gut war. Oder den Monitor anzumachen und das letzte Bild von gestern Abend noch anzugucken. Ist das gut? Nicht? Weil man sitzt ja die ganze Zeit, wenn man sich wochenlang mit einem Bild beschäftigt, dann ist man ja in einer Weise in dem Bild drin, dass man gar nicht mehr rausgucken kann. Mhm. Ne? Man weiß schon, ist das jetzt wirklich gut oder so? Oder man arbeitet tagelang an einer Verbesserung und zwei Wochen später kann man den Unterschied nicht mehr sehen zwischen Verbesserung und was vorher war.
Ja.
Also das ist nicht nur ein Amateurproblem.
Ja.
Gut. Also ich arbeitete immer weiter dran und so weiter. Mhm. Und dann kam eine richtig große Zäsur in meinem Leben. 2009 bin ich schwer krank geworden. Okay. Und zwar richtig krank. Ich kam ins Krankenhaus und da war ich 2 Monate im Krankenhaus. Und in der Zeit ist mein Studio ausgeraubt worden. Das hatte sich wohl rumgesprochen.
Da war alles ohne Facebook.
Naja, ich habe ja gar kein Facebook.
Gott sei Dank. Aber ich sag mal, heutzutage wärst du, ich bin im Krankenhaus.
Nee, das hat sich irgendwie anders rumgesprochen, keine Ahnung.
Okay, ja.
Und dann ist wirklich alles gestohlen worden. Phew. Keine Kamera mehr da. Computer waren noch da, aber das hätte mich nicht so sehr gestört, weil ich jeden Abend brav meine Festplatte mit nach Hause genommen habe, weil ich Sorge habe, dass mein Oeuvre, so klein es ja ist, eines Tages weg ist. Mhm. So, und ich konnte auch ein Jahr lang danach nicht sprechen oder nicht gut sprechen. Mhm. Ich hatte Zungenkrebs als Nichtraucher, ja, muss man auch mal kriegen. Mhm. Also da kamen einige Schicksalsschläge zusammen. Mhm. Ja, und dann habe ich mein Studio verkleinert. Aber auch gar nicht mehr gearbeitet. Und dann ist man aus der Branche auch raus. Mhm. Und da kamen auch parallel noch ein anderer Effekt dazu, den ich früher gar nicht wahrgenommen habe. Nämlich, man ist dann, Anfang 50 und die Art Direktoren sind unter 30. Die wollen natürlich mit ihresgleichen arbeiten, das verstehe ich auch. Mhm. Ja? Es sei denn, es war jetzt Helmut Newton, der noch, was weiß ich, mit 70 noch ein toller Fotograf war oder erst wurde. Ja, ja dann wollten sie alle den haben. Aber ansonsten war in der Werbung, Werbung ist Trendgeschäft und Trend hat mich nie interessiert, niemals. Mhm. Übrigens, ein guter Vorteil davon ist, wenn man heute meine Bilder sieht, ich glaube, ich habe ein Bild auf meiner Webseite, es war auch immer in der Mappe drin, Das ist 35 Jahre alt. Und man könnte nicht sagen, welches das ist.
Wow.
Das finde ich wichtig.
Ja.
Ich habe auch immer darauf Wert gelegt, wenn ich zum Beispiel eine Figur in meinem Bild habe, dass sie zeitlos ist, dass die nicht irgendwie angezogen ist wie ganz modern.
Ja,
das ist wichtig.
Ist das was man jungen, angehenden Fotografen oder generell jeden Fotografen ein wenig ans Herz legen kann? So renn nicht jeden Trend nach. Schau, dass du dir selbst treu bleibst.
Ja, natürlich. Finde deinen eigenen Weg. Probier aber alles aus. Und ich würde mal sagen, wirklich alles. Also, wie ich immer sage, von der Mikroskopie bis zur Pornografie, alles ausprobieren. Und irgendwann wird man das Richtige für sich gefunden haben. Und vor allen Dingen nicht versuchen, irgendeinem großen Vorbild nachzueifern, sondern es anders zu machen. Erkennen, was einem an diesen Bildern so gut gefällt. Und noch was ganz Wichtiges. Man muss den Typus in sich erkennen. Guck mal, so ein Ansel Adams zum Beispiel, ne, den alle ja ganz toll finden. Ich finde, es ist so ziemlich die humorloseste Art von Fotografie, die ich je gesehen habe. Ja. Da muss der Typ für sein. Das ist so einer, der unwahrscheinlich konzentriert arbeitet, technisch immer auf dem allerhöchsten Standard. Das war ich nie, das hat mich gar nicht so interessiert. Mhm. Ne? Und dann sieht man dagegen so einen Modefotografen, der ganz wilde Typ ist, dessen Hemdenknöpfe nicht mehr alle dran sind und der bis morgens früh um 6 säuft und dann um 9 Uhr wieder bei der Arbeit ist. Das ist ein ganz anderes Leben. Und man muss erkennen, was man für Typ ist. Bin ich der Ruhige, der für die Stillleben gut ist? Bin ich der Sachliche, der gut Katalogfotos machen könnte? Oder bin ich der Joviale, der für Gesellschaftsfotografie bestens geeignet ist? Ne? Das ist viel wichtiger zu erkennen, als irgendeinem Idol nachzuarbeiten. So. Jetzt muss ich noch eine Geschichte über Idole.
Ja, genau.
So, jetzt kommt die Geschichte mit Idole. Ich mache ja öfter mal Vorträge vor Studenten. Mhm. Und dann gehe ich auf die Bühne und habe immer ein Heft vom Wachturm dabei. Ja, erwachet. Ja, die Zeugen Jehovas, glaube ich, sind das. Ne?
Ja,
damit komme ich auf die Bühne. Und ich habe unter Arm habe ich ein Körbchen. Wie Rotkäppchen. Mhm. Und das Körbchen, Das wird vorher mal mit dem Beleuchter abgesprochen. Das Körbchen kriegt einen Stuhl, da ist es drauf und wird den ganzen Abend beleuchtet. Und das, alle fragen sich, was ist da drin? Was ist das? Ja? Und das hat eine Geschichte, da komme ich ganz zum Schluss dann drauf. Dann nehme ich dieses Körbchen und erzähle die Geschichte von diesem Körbchen. Es geht um Idole. Mein Idol ist Stanley Kubrick. Dem verdanke ich absolut alles. Ich bin so ein glühender Verehrer von Stanley Kubrick. Mhm. Und dann eines Tages kam mal sein Schwager nach Düsseldorf, Jan Harlan, der ist nicht nur Schwager, sondern auch Produzent. Seit 1969, glaube ich, für Stanley Kubrick gewesen. Der hat jeden Tag mit Stanley Kubrick gearbeitet. Der kennt ihn wie kaum jemand anders. Mhm. Und an den wollte ich rankommen. Da war natürlich jede Menge Presse um den rum und so weiter. Ich hatte zufällig gehört, dass Jan Harlan aus einer Familie von Vegetariern kommt, aber keiner isst.
Okay.
Da war meine Strategie klar. Da bin ich mit dem Körbchen zu dem hingegangen, band mich an dem Rand mit den ganzen Presseleuten um ihn rum und sag, Herr Harlan, gucken Sie mal hier in das Körbchen rein. Und da waren die Würste da drin. Sagt er, boah, das sieht aber gut aus. Sag ich, Herr Harlan, wir machen Folgendes. Gleich fängt der Film an, den kennen Sie schon, den Sie hier öffnen. Wir setzen uns ins Kinocafé, wir essen die Wurst und Sie erzählen mir was von Stanley Kubrick. Ja. Ich habe anderthalb Stunden da gesessen und habe ihn über Stanley Kubrick ausgefragt. So, und jetzt kommt das mit dem Idol, was ich so faszinierend fand. Mhm. Was ich allen Studenten auch rate. Beschäftigt euch mit eurem Idol, wenn ihr ein wirkliches Idol habt, eine einzige Person, die ihr wirklich glühend verehrt, die Kunst, ja. Beschäftigt euch mit eurem Privat, mit seinem Privat, mit der Person, dieser Person, dessen Privatleben. Mhm. Und ihr werdet schockiert sein, wie viel Übereinstimmungen mit eurem Leben da sind. Also ohne, dass ich mit diesem Genie Kubrick mich im winzigsten vergleichen möchte, so gab es doch ganz viele Dinge, die wir gemein haben. Bis zu den banalsten Dingen, beispielsweise, wenn ich etwas Wichtiges nicht vergessen darf, dann lege ich einen Zettel auf den Boden, da steht das drauf. Und wenn es wahnsinnig, wahnsinnig wichtig ist, dann klebe ich mit mir das auf die Türklinke. Das hat Stanley Kubrick ganz genauso gemacht. So Banalitäten, aber sie deuten ganz viel auf die Persönlichkeit hin. Also wer so etwas macht, der vergisst auch keinen Termin. Der ist sorgfältig und der ist gut organisiert. Das war Stanley Kubrick. Ja? Mhm. Und wenn jetzt einer der Adepten das im Publikum hört, der wird dann vielleicht andere Dinge mit seinem Idol auch gemeinsam haben. Und das zu sehen, das macht Freude und das gibt einem auch ein bisschen Auftrieb. Ja, Ende dieser Geschichte. Und natürlich verteilt ich dann die Wurst. Ne?
Ja, das ist natürlich sehr cool. Ja. Genau, was ist, wenn ein Vegetarier dabei wäre?
Ja, der kriegt nichts.
Oh.
Ja, vielleicht lege ich da einen Schokoriegel rein, das kann sein. Aber man muss auch leiden können. Übrigens, ich habe überhaupt nur einen einzigen Kunden, für den ich noch Werbung betreibe, und das ist die beste Metzgerei in ganz Deutschland. Das ist die Metzgerei Lauterbach in Kulmbach. Und ich arbeite seit vielen Jahren für die. Und wie ich mich bezahlen lasse? Mit Wurst.
Mit Wurst.
Das ist ein Qualitätsargument, oder?
Das war auf jeden Fall, ja. Sehr cool. Oh. Ja, und dann ist eben von der Fotografie weggegangen und jetzt nur mehr Shows oder?
Nee, ich fotografiere natürlich immer noch. Mhm. Also was ich jetzt mache ist, ich habe ja jahrelang immer Shows gemacht. Also einerseits über mich, das waren die meisten, über Fotografie, wie ich was fotografiert habe. Ich habe verschiedene Themen, auch so Weiterbildung zum Beispiel, das, was ich eben erzählt habe, dass die alten Meister da die Bilder nummeriert haben, ja, um die Bildwirkung zu kontrollieren. Da habe ich einen kleinen Vortrag zu, der heißt Fotostudie Rembrandt. Ja, wo das auch genau beschrieben wird, wie der Effekt ist und was man damit erreichen kann und wie man diese malerischen Techniken auf die Fotografie umsetzen kann. Mhm. sowas zum Beispiel. Aber ich habe auch, ganz andere, ich habe zum Beispiel jahrelang in so einem Kulturverein Veranstaltungen gemacht und mir auch selbst ausgedacht. Zum Beispiel habe ich mal eine Erweckungsveranstaltung zugunsten des Qualitätsradios gemacht. So Sachen. Ich bin da so ein Missionar. Ja. Ich möchte, dass die Leute wieder Radio hören. Man kann zum Beispiel jeden Tag ein Hörspiel hören. Jeden Tag. Und das ist eine fantastische Kunstform, die ich liebe. Mhm. Ja, als visueller Mensch. Ja, trotzdem. Na, gut, so, und dann habe ich immer diese Vorträge über meine Fotografie gemacht, die sind auch immer noch beliebt, die mache ich auch immer noch, aber ich rede ja immer von gestern, ne? Weil diese Fotografie betreibe ich nicht mehr, ich kann es auch nicht mehr betreiben, weil es die Etats dafür nicht mehr gibt. Ja. Ne? So ein Foto kostet ja im Schnitt ab 20.000, das geht halt nicht anders zu machen, man braucht da halt einen ziemlichen Apparat dahinter und man ist wochenlang damit beschäftigt.
Ja, ja, da wird es heute schon bei den Kunden eher eng wahrscheinlich.
Tja, das Geld ist gar nicht mehr da, überhaupt nicht mehr. Ne? Und mich interessiert das auch überhaupt nicht mehr, ehrlich gesagt. Das ist ja alles Werbung und ich bin jetzt mittlerweile von der Werbung sowas von weit entfernt, dass ich mich richtig darüber lustig mache und die auch wirklich sowas von durch den Kakao ziehe und auch Namen nenne dabei, ja, dass ich da nie wieder einen Job kriegen würde. Also das ist mir sowas von Humpe, mir sowas von Schnupp. Weil ich, also Werbefotografie, ich kann das, das habe ich gelernt, aber jetzt bin ich leider 60 und das ist zu spät. Ich habe einfach gelernt, dass man in der Werbung so ein bisschen seine Seele verkauft. Ich habe das alles nicht gemerkt, ja. Ich habe auch gar nicht gemerkt, wie dumm das eigentlich ist. Man ist ja immer, wir Werbefotografen, wir sind die Dekorateure der wahren Welt, nicht mehr. Das muss man nicht mehr auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind die Dekorateure des Kapitalismus. Das ist ganz banal und so dumm es ist, ist so, leider.
Ja, weil wenn der Endkunde wahrscheinlich dann das Foto sieht, der fragt ja nicht, wer der Fotograf ist, sondern da geht es ja nur ums Produkt und man ist so,
Ja, nicht das.
Das ist ja noch das Schaufenster dekoriert, ja, genau.
Ja, das ist ja noch okay, schließlich bezahlt er ja dafür. Nur, wenn es das Produkt nicht mehr gibt, gibt es auch das Bild nicht mehr. Das darf es dann auch nicht mehr geben.
Stimmt natürlich auch wieder, ja.
Ja, das ist auch schade, ne? Ja. Letztendlich sind es ja auch gar nicht die Botschaften, die wir aus in die Welt schicken wollen. Ne? Das ist halt eine Produktbotschaft. Ne? Und was für ein Scheiß da auch gemacht wird und was für ein Scheiß auch ich da. Ich habe auch ein paar Mal haben mich auch beschwert. Mhm. Ja? Und ich war auch immer ein bisschen entfernt dieser Werbewelt und die mochten mich zum Teil auch gar nicht. Kleines Beispiel: Ich habe vor Jahren mal mit einem Automobilhersteller in Spanien so ein geheimes Auto fotografiert am Strand irgendwo. Und abends saßen wir dann in so einer Taverne und dann kam ich mir vor, also wie auf Kindergeburtstag von erwachsenen Männern, dann holten die wirklich ihre Brieftaschen raus und zeigten mir die Fotos, aber nicht von ihrer Frau oder so, sondern von ihren Autos.
Nein.
Wirklich? Und dann fingen sie wie die kleinen Jungs an mit dem Schwanzvergleich, sagten die, ja, der hat 270 PS und der nächste hatte gleich 310 PS. Und als die Reihe an mir war, sagte ich wahrheitsgemäß, meiner hat 420 PS. Was? Was fährst du denn für einen? Ich sage einen 60-Sitzer. Ich fahre mit zur Arbeit. Ich habe mich noch ernst genommen.
Oh je.
Ja. Ich fahre Bus. Echt, ich kann kein Auto fahren. Mhm. Ich kann gar nicht Auto fahren. Ich habe zwar mehrmals schon für mein Studio Autos kaufen müssen, dann immer zum Händler rein. Der Händler hält dann eilfertig die Fahrertür auf. Ich sagte, nee, wenn es auf dem Beifahrerplatz gut ist, dann kaufe ich ihn.
Oh Gott, das Gesicht will ich sehen.
Ja, war das, ne? Und wir waren ja auch immer nur ein ganz kleiner Betrieb. Wir waren eigentlich immer nur zu drei, maximal vier Angestellte. Mhm. Ne? Das ist eben auch, was Stanley Kubrick gemacht hat. Der hatte auch mal ein ganz kleines Team. Mhm. Stanley Kubrick hat auch zum Beispiel mal gesagt, das hat mir der Jan Harlan erzählt, der also sein Schwager und Produzent, der Stanley Kubrick hat nur mit Leuten gearbeitet, die sich während eines Gesprächs auch Notizen machten. Ich habe denen allen misstraut, die sagen ja und sich nichts aufschreiben.
Genau. Geht ja auch gar nicht, dass man sich irgendwie das noch nachher merkt.
Das ist kein organisiertes Arbeiten. Ja. Ne? Gut, also irgendwann war ich dann also ganz krank und dann war ich so im Krankenhaus, da kam ich wieder raus, dann konnte ich auch irgendwann mal wieder halbwegs sprechen. Und dann kamen auch gar keine Angebote mehr und ich wollte auch nicht mehr. Diese Zäsur war eigentlich ganz nützlich für mich, das mal alles zu überdenken und mir auch mal darüber klar zu werden, in welcher Art von Fotografie ich mich da plötzlich irgendwie letztendlich gefangen hatte und ich dann auch einfach feststellte, dass in meinem Portfolio so gut wie keine Werbung zu sehen ist, obwohl das mein Tagesgeschäft war. Habe ich gesehen, also das ist ja eigentlich gar nicht, was ich gern mache, diese Werbung. Und da hatte ich auch in den letzten Jahren immer wieder mal Ärger mit so Werbeleuten, weil ich gesagt habe, das ist mir zu doof, das möchte ich nicht machen. Da war ich, da konnte ich mir eigentlich auch nicht immer leisten, ehrlich gesagt, aber habe ich dann gesagt und dann wurde man auch nicht beliebter damit.
Wahrscheinlich nicht, nein.
Gut, ja, und dann geht das weiter mit den Shows. Aber ich habe in den letzten Jahren ein neues Thema entwickelt, was mir also sowas von wichtig ist, das werde ich mich an meinem Lebensende, was so hoffentlich noch lange hin ist, betreiben. Und zwar hatte ich immer das Gefühl, dass die ganze Fotografie irgendwie, jedenfalls die Werbefotografie und auch die redaktionelle Fotografie, so ein bisschen ins Nirvana führt. Das ist alles überhaupt nicht wichtig. Das ist überhaupt nicht relevant. Und da muss ich jetzt mal eine kleine Breitseite geben auf alle diejenigen, die so, so in ihrem Metier so Schulungen machen und so weiter. Diese Leute produzieren ja Bilder, die nur dazu da sind, um zu beweisen, es geht.
Ja.
Ja. Und Josef Beuys hat einen klugen Satz gesagt, das ist eigentlich für ein Bild, da muss eine Notwendigkeit sein, dass das da ist. Das finde ich gut. Ja? Pressefotografen, die können das. Die sind dann an Orten, wo was Wichtiges passiert und es ist wichtig, dass man dieses Bild sieht. Das sind relevante Bilder. Mhm. Ja, aber alles, was die ganze Photoshop-Welt angeht, das sind fast immer so Bilder, in denen jemand zeigt, ja, kann man machen. Aber die Bilder sind dann nicht gut. Die sind irgendwie total fantastisch und machen. Und mittlerweile interessiert mich das auch gar nicht mehr, weil es jetzt jeder Hansel kann. Mhm. Ich hätte nur das machen wollen, was sonst niemand macht. Das war immer meine Prämisse. Ja, jetzt kann es jeder machen, jetzt kann jeder besoffen freistellen, das ist ja noch okay. Aber ich kann jetzt die Welt untergehen lassen in einem Foto und es sieht noch ziemlich echt aus.
Ja.
Ja, und das ist etwas, da ist die Welt überfüllt von. Genauso wie sie mit Werbung überfüllt ist, ist sie auch mit so irrelevanten Bildern überfüllt. Mhm. Ich hatte immer den Wunsch, ich möchte mal was total Wichtiges, was total Richtiges, Wichtiges machen. Ich wollte das perfektionieren, was mit meinen Bildern immer das Ziel war. Ich wollte die Leute immer zum Staunen bringen. Zum Freuen, zum Staunen. Ne? Das ist ja der Grund, warum ich diese Shows mache. Weil bei den Shows staunt man über die Bilder viel mehr, als wenn man nur die Bilder sieht. Weil die Herstellungsweise, die ist ja oft durchaus mal interessanter als das Foto, weil es vielleicht ein Papierfoto war. Ne?
Ja. Ja?
Making-of, das lieben die Leute ja auch, wenn man über Kinofilme Making-of sieht. Mhm. Nicht? Das ist dasselbe.
Absolut, ja. Ja, und gibt es jetzt in der Fotografie etwas, wo man allgemein sagen kann, das ist jetzt ein Thema, das wichtig und von Relevanz ist, oder ist das für jeden selbst irgendwo ein Thema, was er finden muss?
Och, ich meine, die Fotografie ist ja nur die Abbildung unserer Welt in irgendeiner Sinne, entweder wie sie vorstellen oder wie sie wirklich ist, also Pressefotografie zum Beispiel oder künstlerische Fotografie, wie auch immer. Ich würde mal sagen, es gibt einfach zu viel von allem, auch zu viel Fotografie. Ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, dass es irgendeinen Trend gibt oder sowas. Ich verfolge das auch überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Also ich kriege immer dann Fotozeitschriften, wenn da mal wieder ein Interview drin war oder die Fotos von mir gebracht haben. Dann kriege ich mal eine, aber ich käme gar nicht auf die Idee, mir eine zu kaufen. Das ist mittlerweile so weit von mir entfernt, weil da sehe ich da doch nur wieder in erster Linie Technik. Das ist ja auch ein Männerthema, ne? Fotozeitschriften werden hauptsächlich von Männern gekauft. Und da sind wieder Testberichte drin. Und es gibt so einen Männertypus, da haben wir früher immer gesagt, der kann der Fliege das Arschloch fotografieren, kriegt aber kein gescheites Bild hin. Das sind die super ausgerüsteten Männer, die als erstes Kamera, zweitens das Objektiv und drittens die Testtafel kaufen.
Ne? Ja, genau.
aber ehrlich gesagt, ich finde es jetzt nicht so falsch. Ich meine, die sollen nur nicht über Fotografie reden. Das ist ähnlich wie früher, was wir mit der Eisenbahn rumgespielt haben. Da ist die Kamera ein Spielgerät, ein technisches Spielgerät. Es dient gar nicht so sehr, die Persönlichkeit auszudrücken oder so und so weiter. Ich meine, das ist auch legitim. Ja, da hat jemand so ein technisches Spielzeug und ist damit zufrieden.
Ja, das stimmt. Und da gibt es, glaube ich, ganz viele davon.
Ganz, ganz
auch viele. Auch unter den Profis.
Ach ja, weiß ich gar nicht. Kann schon sein, ja.
Ja.
Doch, ja, muss ich sagen, doch, fällt mir jetzt auch gleich ein paar Namen ein, aber ich sage keine Namen.
Genau, keine Namen hier. Sonst muss ich es rauspiepsen, das ist dann auch
ach so.
Anstrengend.
der Piep und der Piep.
Genau.
Ach ja, ich meine, das ist jetzt auch nur meine Ansicht. Da kann es ja jeder machen, wie er will. Und letztendlich müssen die Leute mit Geld verdienen. Ja,
ja, auf jeden Fall.
Irgendwie muss man leben davon. Ich habe nie Geld verdient mit meiner Arbeit. Ich kam immer so gerade eben über die Runden, obwohl die wieder so teuer waren. Dafür waren es eben auch weniger. Aber das war mir auch egal. Ich bin kein geldiger Typ. Ne? So, aber was ich jetzt gefunden habe, ich suchte nach einem Thema, was mich begeistert, wovon ich erzählen möchte. Ich bin ja Erzähler. Meine Bilder erzählen was und ich stehe sehr gerne auf der Bühne und erzähle etwas. Mhm. Und ich mache immer wieder sowas und ich fotografiere eigentlich auch noch jeden Tag. Mhm. Und es gibt zum Beispiel ein Format, das gibt es auf der ganzen Welt, ich glaube 900 Mal in 900 Städten, das heißt Pechakucha. Haben Sie mal davon gehört? Man spricht das aus Pechkacha.
Das ist, ich bin mir jetzt nicht sicher.
Also das ist ein Präsentationsformat, wo man geht da also hin, zahlt 4-5 Euro Eintritt und dann werden Shows geboten und jede Show hat 20 Fotos und jedes Foto steht 20 Sekunden.
Ah, das ist das. Ganze
Vortrag, ja, der ganze Vortrag dauert nur 400 Sekunden. Mhm. Und das ist eine interessante Aufgabe für Fotografen, eine schöne Geschichte in 20 Sekunden mal 20 Sekunden Bildern zu zeigen. Ja, und ja, da habe ich durchaus mich sogar für gereist,
okay,
um was zu machen. Ja, ich habe zum Beispiel die letzte, ich nenne das immer aufwendig Produktion, das kann man gar nicht so nennen. Ich bin einfach mal nach Berlin gefahren und meine Show heißt Meine Reise zur Venus. Da gab es nämlich eine Sexmesse in Berlin. Da habe ich gesagt, das gucke ich mir mal an. Und dann, das ist so interessant, weil als Fotograf bist du ja Beobachter. Mhm. Und dann siehst du, was andere nicht sehen. Und manchmal sind es nur winzige Details, ja. Und in manchen Details ist die ganze Welt drin, die da passiert, ja. Und das ist faszinierend. Und darüber mache ich. Ich mache aber auch lustige Sachen. Zum Beispiel habe ich mal eine Show gemacht. Nee, die mache ich noch. Da geht es darum, 20 neue Arten eine Wurst zuzubereiten. Ich gehe zum Beispiel mit so einer Wurst in Alufolie in die Sauna.
Okay.
Und nach einer Stunde ist die gar.
Nein.
Also so auch durchaus humoristische Sachen. Und das probiere ich alles. Und ich bemühe mich, also auf das Publikum einzuwirken und das Publikum auch zu lenken. Und weil es ist alles so Techniken, die ich für meine Show brauche. Mhm. So, und seit 4 Jahren arbeite ich an einem Thema, was mich also bis total fasziniert. Und diese Show heißt, die ist jetzt fertig, diese Show heißt Das tollste Ding, das je erfunden wurde. Und es geht darin überhaupt nicht um Fotografie. Mhm. Ich benutze natürlich die Fotografie, um Bilder zu zeigen. Ich zeige also Bilder auf einer Leinwand und ich spreche dazu. Mhm. Und das tollste Ding, das je erfunden wurde, das ist ein kulturhistorischer Vortrag, an dem ich viel recherchiert habe. Und ist auch ein Thema, was noch niemals jemand bearbeitet hat. Das kennt keiner. Und es ist so spektakulär. Aber Sie werden nicht wissen, was das ist.
Wahrscheinlich nicht. Drum warte ich.
Vielleicht sage ich es auch gar nicht, aber erzähl mal ein paar
Eckdaten. Genau, machen wir es so, ja. Nichts vorwegnehmen, nichts spoilern.
Nein, das Ding ist 2000 Jahre alt. Mhm. Es ist ein Pfennigsartikel. Jeder hat den zu Hause. Es ist wahnsinnig wichtig für die NASA. Und gleichzeitig braucht man es zum Flirten. Und dieses Ding hat unsere Kultur überhaupt erst ermöglicht. Vor allem die Schriftkultur. Und ohne dieses Ding würden wir jetzt gar nicht sprechen, weil es gar keinen Strom gäbe zum Beispiel. So weit wäre die Menschheit noch gar nicht. Ja, und darüber rede ich. Ich könnte stundenlang darüber reden. Aber ich habe natürlich höflicherweise nur 1,5 Stunden in meiner Show. Mhm. Ja, das ist total aufregend. Die Leute kommen raus und die taumeln raus und sind total begeistert. Und haben was erfahren. Und das ist ja das, was ich möchte. Die Leute sollen etwas wirklich mitnehmen. Ja? Mhm. Wenn ich denen ein Foto zeige, dann finden sie das gut. Vielleicht kaufen sie das Bild sogar. Ja? Dann haben sie was davon. Aber wenn sie den Leuten etwas erzählen, und das ist was über einen Alltagsgegenstand, über den man so viele spektakuläre Dinge berichten kann. Und das können sie weitererzählen. Die können es kaum erwarten, zu ihren Kollegen zu gehen und sagen, boah, gestern habe ich einen Vortrag gesehen, das haut euch um. Ich erzähle euch jetzt mal ein paar Sachen, das habt ihr noch nie gehört. Mhm. So muss das laufen.
Ja.
Ja. Das ist Ziel. Also das Ziel heißt irgendwie, die Leute zu begeistern, dem etwas zu geben. Das ist auch Entertainment. Ich sehe mich auch als Entertainer. Mhm. Der gute Entertainer ist derjenige, wenn du morgens aufwachst nach der Show, dann ist dein erster Gedanke an diese Show. Ja, also das ist das Ziel und ich lerne so viel über mich selber dabei und das sollte auch jeder andere tun. Ne? Mhm. Also schau dir deine Bilder an und versuche herauszufinden, was die über dich erzählen. Mhm. Und nicht nur, was die abbilden. Schau drauf auf das Foto und dann guck mal, was ein Fremder darin von dir sieht. Und das sollte ein gutes Bild. Ein gutes Bild sollte etwas von deiner Persönlichkeit ausdrücken.
Wie wichtig ist für Sie, weil Sie sagen, andere Fotos anschauen, ich habe es auf der Webseite irgendwo gesehen drum, diese Mappenschau, wie wichtig ist das aus Ihrer Sicht für einen Fotografen, dass er sich so etwas stellt, dass er von anderen Leuten das beurteilen lässt?
Ich finde das sehr gut, wenn er erwartet, dass da ein Ratschlag kommt, der ihn weiterbringt. Es gibt natürlich auch andere, die haben nur eine Meinung von ihren Männern, dass sie ganz großartig sind. Und dann zeigen sie den. Und vor allem muss man sich auch überlegen, wie man das zeigt. Ja, also wenn das einen knallharten Werbefotografen die Bilder zeigen, der kann so mit künstlerisch verspielten Sachen gar nichts anfangen. Das ist nicht seine Welt. Das muss man immer berücksichtigen. Aber so ein fremder Rat ist schon gut. Und vor allem jemand, ist es wirklich gut, wenn es auch ein Profi ist. Also durchaus ein Profi aus einer anderen Fakultät. Also zum Beispiel ein künstlerischer Fotograf oder journalistisch, die sehen das wieder ganz anders.
Ja.
Ja, nur nicht die Leute aus dem Fotoclub. Die sind immer viel zu höflich.
Ja. Dann kann ich es auch der Mutter hinlegen. Da ist dann jedes
Ja, ganz
Bild
genau,
gut.
Ja. Und ich entwaffne dann oft auch die Leute, die mir ihre Mappen geben. Da steht da so ein Mann vor mir, legt mir seine Mappe hin, ich blätter ganz flüchtig 5 Seiten durch, klappt die wieder zu und dann frage ich ihn, bist du gerne Mann? Und dann sind die total aus von der Rolle. Es ist eine ganz wichtige Frage, die man sich stellen soll. Man muss sich über sich selbst im Klaren werden. Und wenn man das weiß, dann werden es viel bessere Bilder werden. Aber okay. Das wendet sich natürlich an Leute, die schon ein bisschen intellektuell sind und so ein bisschen auch was in der Birne haben. Ne?
Ja.
Das sage ich auch nicht jedem dann. Ne?
Ja.
Oder ich lasse mir zum Beispiel die Hände zeigen. Ich schaue in die Hände. Und das ist eigentlich. Und ich gucke, ob ich da was sehe. Oft sehe ich da gar nichts drin. Aber die Idee, dass es überhaupt jemand macht, um darzustellen, wie umfangreich die ganze Persönlichkeit ist und wie sich das in den Bildern ausdrücken kann, ne? Wenn jemand so ein Supercar-Typ ist, dann werden die Bilder nicht so verzärtelte, feine Stillleben sein.
Ja.
Ne? Und das ist wichtig zu erkennen. Weil dann ist nämlich dieser Zupacker ist vielleicht immer noch, träumt immer noch davon, diese zärtlichen Bilder zu machen. Dabei ist das gar nicht sein Wesen und die werden dann auch nichts.
Ja. Ja, aber hat man da nicht, wenn man vielleicht gerade bei der Anfangsphase der Fotografie, also der eigenen Fotografie, ist Angst davor, dass man sich selbst in den Spiegel schaut, sozusagen?
Ich weiß gar nicht, weil die meisten Selbstporträts von Fotografen haben ja eine Kamera mit dabei. So, ne? Ja,
nein.
Ja, genau. Als Fotografen gilt das als unprofessionell, sich selbst abzubilden. Ne?
Ja.
Das ist so wie, wenn eine Werbeagentur in ihr Firmenschild reinschreibt, kreativ. Ja? Wer kreativ darauf schreibt, ist es meistens nicht.
Genau. Das stimmt. Ja, ich habe es bei mir, ich bin ja auch noch ganz, ganz am Anfang, ich fotografiere noch nicht, ansatzweise kann ich gar nicht, wie Sie oder wer auch immer, der schon länger dabei ist, aber gerade die ersten Zeit, wo man so über das Technische einmal drüber gekommen ist und dann so anfängt, so wirklich sich auf die Motive zu konzentrieren, da merke ich einfach schon, oder habe ich für mich gemerkt, so die Dinge gefallen mir, aber ich traue mich irgendwie nicht, da jetzt weiter zu fotografieren, weil das, sei es nicht aktuelles Thema ist oder toll oder was auch immer, aber ich glaube eben, dass das selber, sich selbst treu bleiben, ist unglaublich wichtig.
Ja, und vor allem gar nicht nach diesem Trend, dass irgendwas aktuell ist oder nicht, da sollte man gar nicht nachgucken. Aber es gibt so ein paar Hilfsmittel. Beispielsweise haben Sie jetzt für sich ein bestimmtes Thema gefunden und wenn Sie jetzt ein technischer Typ sind, ja, dann sagen Sie sich zum Beispiel, jetzt gibt es doch die Kameras, die noch bei totaler Nacht fotografieren können, die noch 100.000 ASA schaffen. Probier doch das mal. Ich habe erstaunlicherweise bis jetzt ziemlich wenig Bilder gesehen, die diese Möglichkeiten wirklich ausreizen.
Ja, da gibt es wirklich wenige, das stimmt.
Ne? Und das wundert mich eigentlich, weil das ja eine Technik, die man nutzen kann. Aber natürlich immer in dem Hinblick, was ich ausdrücken möchte. Ja, also mal angenommen zum Beispiel, es hat mir mal ein Schauspieler erzählt, ja, da war eine Aufgabe, er solle ausdrücken, dass ihm heiß ist. Ja, und dann hat er unwahrscheinlich rumagiert und so weiter. Und der Regisseur sagte, weniger, weniger, weniger. Und am Schluss hat er einfach nur da gesessen und mit der so von unten nach oben in die Nase aufgepustet. Das war's dann. Ja, da hatte man aber sofort das Gefühl, ihm ist heiß. Ja, und so müssen wir auch. Man könnte sich eine Aufgabe, ein Bild vorstellen, das heißt, irgendwie drücke mal zum Beispiel Hitze oder Kälte, drücke das mal aus in einem Bild. Ne? Und immer dran denken, den goldenen Satz von Billy Wilder, dem Filmregisseur, lass das Publikum die Arbeit tun. Ne? Man sieht so viele Bilder, wo irgendeine lustige Szene ist und dann der Hauptdarsteller in dem Foto schneidet noch eine Grimasse. Das ist völlig unnötig. Das ist auch so typisch amateurhaft. Ja? Lass das Publikum die Arbeit tun. Das Publikum muss ein Bild lesen und verstehen und seine Schlüsse ziehen. Und wenn das gut ist und fröhlich ist, dann kommt es auch ganz schnell zu einem fröhlichen Schluss. Da muss da nicht nur eine Grimasse sein. Ne?
Ja.
Oder dieses Daumen hoch. Man kann es ja nicht mehr sehen. Ne?
Nein, das ist wirklich schon...
Ja.
schon mehr als nur verbraucht, gerade in der Social Media Selbstdarstellungsszene, sage ich mal.
Ja.
Aber man hat's selbst teilweise auch schon drinnen, das ist irgendwie schlimm.
Ja, für dich vielleicht auch mal, ich weiß es gar nicht. Man hat auch so Reflexe. Kaum ist eine Kamera da, fängt man an zu grinsen. Ne?
Ja, sowas zum Beispiel.
Ganz genau. Ich hatte vor Jahren mal Fuji vorgeschlagen. Ich war mal eine Zeit lang Testimonial für die. Mhm. Als sie diese kleinen Kompaktkameras rausbrachten, da hatten die auch sehr gute kleine. Mhm. Und da hatte ich ihnen vorgeschlagen, mach doch mal Folgendes, baut mir doch mal eine Kamera um. Ich möchte nämlich eine Kamera machen, die sowohl nach vorne wie auch nach hinten, also den Betrachter fotografieren kann. Weil bis jetzt bei den Sucherkameras ist ja die Kamera direkt am Auge und man kann den Betrachter nicht sehen. Ja. Der ist ja mit der Kamera verschwunden. Aber ich wollte mal sehen, wie das aussieht, wie jemand, der fotografiert, was der für eine Grimasse in dem Moment macht. Das ist total interessant. Hätte man auch mit Prominenten machen können, ne? Und heute hat man ja die Kamera mit dem Monitor, sodass die immer noch, sagen wir mal, einen halben Meter vom Gesicht entfernt ist.
Ja,
das ist
perfekt, ja.
Ja, und dafür hatte ich eigentlich eine schöne Idee. Aber so ist ja mir meine Idee. Ich habe immer super Ideen, aber da kommt die nächste Idee schon und dann ist die alte Idee schon wieder nicht mehr aktuell. Normalerweise weiß.
Mhm. Cool.
Mir würden die Ideen absolut nie ausgehen. Mir ist auch niemals langweilig. Ich kann so auf die langweiligste Insel setzen, also mir fällt immer was ein. Das ist einfach, das ist so ein Wesenszug, der irgendwie, das ist aber auch ein Geschenk. Da habe ich keine eigene Leistung dran, glaube ich. Das ist einfach ein Geschenk.
Ja. Oder ist das was man sich einfach zutrauen muss? Oder sich leiten lassen oder geben lassen soll?
Man kann sich das durchaus als Aufgabe stellen. Man kann immer Aufgaben, ich mache das zum Beispiel andauernd. Zum Beispiel, ich komme in eine Kneipe rein und da sind zwei Tische. Und die Leute sitzen da dran und sind stumm. Keiner redet. Dann sage ich mir so, innerhalb von einer Minute müssen diese beiden Tische miteinander reden. Das mache ich. Das ist auch für meine Bühnenarbeit wichtig. Ich möchte die Leute ja irgendwie begeistern und zusammenbringen und mit denen in Dialog kommen. Mhm. Ja, die sollen sich auch öffnen.
Ja.
Das ist ganz einfach. Und dann, das übe ich. Das übe ich richtig. Mhm. Also ich gehe dann rein und sage dann, ich war früher auch mal in dieser Kneipe, schon ewig lange her. Da hatten die noch, können Sie sich noch erinnern, damals, da hingen noch immer noch diese alten Persilwerke. Können Sie sich an die noch erinnern? Ja, die kann ich mich noch erinnern. Und schon sind die Leute im Dialog, ganz einfach. Das ist auch keine Manipulation oder was, sondern ich möchte einfach, dass es geschieht. Mhm. Ich habe ja keine bösen Absichten damit.
Sehr coole Idee, ja.
Ja, das ist dieselbe Idee wie mit der Wurst, die ich dann
ja, genau.
zur Fotofestival verteile. Ich bin ja jahrelang in Zingst aufgetreten. Mhm. Das fand ich ganz schön da. Und da lief das super mit der Wurst. Die kannten mich schon mit der Wurst unterm Arm.
Der mit der Wurst unterm Arm. Ja. Mhm. Aber cool, wirklich coole Idee, voll.
Ja, und aber mittlerweile ist ja dieses Fotothema, ich mache das immer noch natürlich, es wird auch immer noch angefragt. Mhm. Aber mein neues Thema oder überhaupt über relevante Themen, die wirklich wichtig sind und die interessant sind und die Leute echt zum Staunen bringen, weil sie davon noch nie gehört haben. Und das 90 Minuten lang. Das ist einfach so viel goldener, so viel interessant und so viel wertvoller, als ich das früher da Reklamebildchen gemacht habe.
Ja. Ja. Wie gesagt, die Leute nehmen sich was mit und wenn sie am nächsten Tag noch dran denken, dann hat man gewonnen.
Ja. Es ist, mal angenommen, sie lernen eine tolle Frau kennen und dann denken sie an die. Und sie hat eine Wirkung auf sie ausgeübt. Vielleicht sind sie schon ein bisschen verliebt. Und woher kommt das? Wie hat die das geschafft? Was war da so? Was hat da in ihnen was zum Klingen gebracht? Und das ist die Aufgabe von jedem, der auf der Bühne ist. Mhm. Oder auch in der Fotografie. Bring was zum Klingen. Der Betrachter sieht es und etwas soll in ihm zu klingen beginnen.
Ja. Cool. Wie wichtig ist da eigentlich so die so generell bei der, jetzt nicht mal bei der Fotografie, sondern bei der Arbeit, die Inspiration aus anderen Professionen oder anderen Kunstrichtungen? Sei es Musik, sei es Malerei, sei es Tanz?
Das ist bei mir waren es eigentlich immer das Visuelle. Gemälde und Filme. Das hat mich immer irgendwie so ein bisschen inspiriert. Also Stanley Kubrick natürlich im Ganzen, weil diese Majestät und die Wucht der Bilder, das habe ich überhaupt noch nie gesehen und auch nicht wieder. Mhm. Also ich kenne ja auch keinen anderen Film, der so eine Wucht an visueller Kraft auslösen kann. Wobei der Film heute schon leider ein bisschen alt ist. Meine Tochter zum Beispiel, die 24 ist, die könnte sich den Film nicht angucken. Das ist ihr zu lang alles.
Ja, also gerade von der Schnittfolge und so, da, hui.
Ja, diese
Da ist
Ruhe, die da drin
heutzutage,
ist,
genau, ja.
ja, die Ruhe, die der Film ausdrückt, das ist ein Privileg dieser Zeit. Das gibt's heute nicht mehr, leider. Und man muss diesen Film unbedingt auf der Leinwand sehen. Vor kurzem lief er bei Arte, habe ich mir gar nicht erst angeguckt. Man muss es auf der Leinwand sehen. Ich habe den auch hier, ich habe hier so einen Beamer und so einen Blu-ray-Player. Ich kann mir das auch schon ziemlich guter Qualität zu Hause angucken. Habe ich aber noch nicht gemacht. Ich will das nur auf der Riesenleinwand sehen. Das ist der Film einfach zu heilig für.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Gibt es neben Stanley neben dem Stanley noch andere Vorbilder oder ist Kubrick der
Ja, also
ganz
ich male
große?
natürlich, die Maler mag ich besonders gern. Alle Maler. Zum Beispiel ein Porträtisten, den kennt leider keiner, aber für mich der beste Porträtist aller Zeiten, John Singer Sargent heißt der, ein Engländer, der um das Jahr 1900 seine größte Popularität hatte, den finde ich großartig. Aber auch natürlich die klassischen Maler von Dürer bis ins 19. Jahrhundert, all das. Was ich auch mag, also ich bin ja 19. Jahrhundert, ne? Also ich lese auch eine Literatur des 19. Jahrhunderts. Ich könnte auch Vorträge über Flaubert und Dickens machen. Das sind meine literarischen Lieblinge. Da habe ich auch alles von, kenne ich auch alles von. Das ist einfach eine Zeit, die mich wahnsinnig interessiert, weil es so eine große Aufbruchstimmung war und so eine ganz starke Veränderung in der Gesellschaft. Viel stärker noch kommt mir das vor als heute. Das finde ich einfach faszinierend. Ich mag auch die Fotos aus dieser Zeit. So die ersten Fotos und wie auch das gesellschaftliche Leben, der Alltag im Jahre 1900 zum Beispiel, das finde ich faszinierend.
Ich glaube, dem misst man heutzutage eh auch viel zu wenig quasi Gewichtung bei, weil irgendwann ist ja der Alltag, den man ja jetzt hat, auch wieder Vergangenheit, aber ja, wenn jetzt irgendwer Street Photography macht, dann sagt man auch, der fotografierte die Leute, aber in Wahrheit ist das wahrscheinlich wichtiger oder interessanter in ein paar Jahren, als wenn man jetzt, keine Ahnung, für die Werbung fotografiert.
Ja, das stimmt schon, aber da muss man einschauen, mal. Das ist gut, dass wir darauf zu sprechen kommen. Es gibt zwar nicht eine Fotografie, mit der ich persönlich überhaupt nichts anfangen kann. Das ist hier in Düsseldorf, das sind die Becher und ihre Schüler. Also das Becher, das sind die Fördertürme fotografiert haben und hier im Bergischen Land die Fachwerkhäuser und sowas. Oder Nan Goldin und auch diese einige, so Jürgen Teller, ich kann ehrlich gesagt nichts damit anfangen. Das ist für mich so, da sind viele Bilder bei, das ist irgendwie, ich würde das Soziologie nennen.
Okay.
Ne? Oder bei den Bechers Bautenkunde. Aber es ist jetzt irgendwie nicht etwas, was ich mir gerne anschaue, was mich befriedigt, was mich beseelt. Ja. Ich habe gerne Bilder, die für mich gemacht sind, die wirklich mit Liebe gemacht sind und die etwas ausdrücken und so. Und Bilder, die so einen etwas zufälligen Touch haben, das ist einfach nicht mein Charakter. Als Studiofotograf macht man nichts Zufälliges. Da wird die ganze Welt jeden Tag neu erfunden. Ne?
Ja.
Man hat ja Lampen, da muss man ja schon den Himmel nachbauen, so ungefähr mit seinem Licht. Wenn woanders wird, schenkt es dir der liebe Gott.
Ja.
Ja.
Cool. Sehr cool. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen?
Ich muss mal gerade nachmachen.
Wir haben so die Shows, wir haben die Bilder. Sind Sie mal in. Wo sind denn die nächsten Shows? Sagen wir mal so. Was steht denn so am Programm?
Ich habe ja diese Show erst gerade fertig, deswegen habe ich noch nicht viel Termine. Okay. Ich habe aber eine Tournee im Januar und im März. In den beiden Monaten bin ich in 20 Orten in Deutschland unterwegs.
Oha.
Das wird man auf meiner Webseite auch sehen. Aber die wichtigste Show, die ich jetzt habe, wenn ich das erzähle, weiß man ja, was es ist. Das kann ich nicht sagen.
Nein,
ist jetzt im September und da spreche ich vor Industrie, die nämlich genau das Ding herstellen, von dem ich rede.
Nein!
Diesen Phoenix-Artikel, der
genau, unsere
Kultur erst ermöglicht hat. Nein, das sage ich nicht.
Nicht sagen.
Aber ich kann wirklich versprechen, ich habe diese Show hier am Sonntag hier in Düsseldorf probiert. Und die Das war nur ein kleiner Raum, waren nur 50 Leute, weil es nur zum Probieren war. Von den 50 Leuten haben ja 24 geschrieben.
Nicht wahr?
Ja, das nenne ich mal Response, oder?
Ja.
Also da bin ich auch so glücklich, dass ich das gefunden habe, dieses Thema. Das passiert ja auch nicht oft, ne? Dass man ein Thema hat, an dem man Jahre arbeitet und je tiefer man einsteckt, desto mehr spektakuläre Dinge kommen raus, von denen noch nie jemand was gehört hat. Ja, und die Fallhöhe zwischen diesem banalen, simplen Gegenstand und die unglaubliche Wirkung, die der ausgelöst hat, die ist eben wahnsinnig, ja. Na, ich mache es spannend.
Ja, so muss es sein.
Ja,
Gut.
aber ich bin bestimmt auch mal in Österreich bei Ihnen. In welchem Ort sind Sie?
Ich bin in Linz zu Hause.
Ah, ja, da ist doch der Christian Obermeier immer gewesen. Ich habe da mal auch einen Preis gewonnen, den größten da. Wie heißt er nochmal?
Was?
Alcani heißt der. Da haben 100.000 Leute daran teilgenommen.
Wirklich?
Ja, und der ist bei euch in Linz.
Oh Gott, ich bin noch nicht so lange in Linz. Vielleicht ist mir
Ja, der
das
hat gesagt,
in.
das ist der Internet Super Circuit, International Super Circuit.
Ah, ja, genau. Ja.
Ja, ich weiß. Ja.
Richtig. Genau.
Ja,
Brav,
da haben,
brav.
glaube ich, 100.000 Leute daran
Ja, da
teilgenommen.
nehmen wirklich viele teil. Ja, bin schon
Ich kann
informiert.
mich noch gut daran erinnern, wie ich bei der Preisverleihung saß. Da saß neben mir eine Hausfrau aus Melbourne. Und die hatte ein Blumenfoto eingereicht und bekam dafür eine Bronzemedaille.
Okay.
So, und die zeige ich ja auch in meinem Vortrag über die schönsten Skandale. Da sieht man nämlich diese Bronzemedaille und da steht drauf Polizeisportverein Linz. Und es sind alle Sportarten aufgeführt. Ich glaube, es sind 12 Sportarten: Judo, Karate, Schwimmen, Gewichtheben, solche Sachen, ja.
Okay.
Und die letzte Sportart ist Fotografie.
Nein.
Da ist die arme Frau aus Melbourne angekommen, sich eine Bronzemedaille vom Polizeisportverein Linz abzuholen.
Ja,
Das kam mir etwas merkwürdig vor.
das stimmt wahrscheinlich.
Mir auch.
Ah, die Arme.
Ja, das sind ja auch diese, das sind, ich weiß nicht genau, wie diese Wettbewerbe funktionieren. Ich nehme an, die funktionieren natürlich darüber, die kosten ja Geld, da müssen ja irgendwie erwirtschaftet
Ja,
werden. Und je mehr Teilnehmer dran teilnehmen und
umso
je mehr
besser geht's, ja.
Untergruppen, ja, umso mehr
Bleibt
gibt's
hängen.
Anmeldegebühren.
Genau.
Ne? Ja, irgendwie muss es ja auch finanziert werden, das
Ja,
ist schon.
das stimmt.
Ja, aber ich war immer gerne in Linz. Ich habe auch eine Freundin in Linz, die auch Fotografin ist. Also Linz hat mir gut gefallen da. Vor allem oben auf dem Pöstlingsberg mit dieser ulkigen Schrägaufzugsbahn rauffahren. Das war ganz schön.
Ja, also Schrägaufzug ist nicht, aber so eine ganz alte
Ja,
Straßenbahn.
Adhäsionsbahn heißt
Genau,
die.
wie sagt man,
Ist doch die steilste,
die steilste, genau, auf der Welt, die einfach quasi ganz normal mit Adhäsion darauf gurkt.
Ja, richtig.
So ist es ja bei uns. Ja, Linz. Wenn die Leute mehr von Ihnen wissen wollen, wo ist die beste Anlaufstelle?
Sollen wir einfach schreiben?
Einfach schreiben.
Ja. Mir sagen es immer viele Leute, oder früher, als ich noch mein Studio hatte, haben sie immer gesagt, wir kommen Sie besuchen. Ich habe gesagt, ja, komm. Aber es ist nie einer gekommen.
Wirklich?
Nur einmal, doch ein einziges Mal, ja. Und wenn mir Leute schreiben, ich antworte auch immer. Ich bin so höflich.
Und sehr schnell, wohlgemerkt sehr schnell. Also wie ich geschrieben habe, fast am gleichen Tag, glaube ich, zurück.
Ja, das hat natürlich damit zu tun, dass ich erstens da bin und zweitens auch dafür Zeit habe. Das kann ich nicht immer versprechen, aber mache ich halt.
Aber prinzipiell
Wer
Antwort.
hört denn ihr eigentlich? Ich weiß gar nicht, wer genau, welches Ihr Zielpublikum. Wissen Sie das selber, wer das bei Ihnen
Ich sag
abonniert?
mal, der grobe Plan sind einmal Fotografen und Fotografieinteressierte. Und da das natürlich jetzt schon immer größer wird, das Zielpublikum, also die immer mehr Fotografen aus verschiedenen Bereichen ich interviewt habe, der Satz war jetzt nicht grammatisch korrekt, aber egal, wird natürlich das Zielpublikum auch immer größer. Aber ich sage so im Fotografiebereich so grob.
Und kann man sich das umsonst anhören oder
Ist
muss man die
umsonst
Kamera?
natürlich, ja. Kann man ganz normal zum Beispiel bei iTunes abonnieren.
Ah, gut.
Genau.
Ja, schön.
So
Also ich
ist
hätte jetzt kein Geld verlangt, wenn Sie dafür Geld verdienen.
es. Genau, ich kriege da Pro. Nein, überhaupt nicht. Ist so
Ja,
richtig
ist gut.
aus
Ja, mir
Spaß an der
gefällt das.
Freude.
Also ich finde auch vor allen Dingen, ich weiß jetzt nicht, ob die anderen Kollegen auch so offen reden, vermute ich schon, aber ich finde, das ist eigentlich immer das Beste, was man tun kann, mit den Leuten das eins zu eins zu hören und selbst auch das wirklich auch auditiv zu hören und nicht nur irgendwie in einem Artikel lesen, weil die Artikel ja doch immer gekürzt sind
Zwangsläufig, ja.
ja, und das ist ja auch noch eine schöne Ebene dazu, das so gesprochen zu hören, als es nur zu den
Absolut.
Inhalten
Ja. Und
Buchstaben
eben,
lässt.
ich sage gerade so, das Podcast-Format, was wir da hier haben, hat ja keine Einschränkungen. Ob wir da jetzt 30 Minuten reden oder eine Stunde oder fünf, ist ja im Grunde egal. Und das ist ja auch das Schöne.
Ja gut, dann freue ich mich da, bei Ihnen Gast gewesen zu sein.
Ja, ich freue mich wirklich sehr, sehr, dass ich Sie hier dabei haben durfte. Die Webseite verlinke ich natürlich, ich sage es nochmal dazu, ist
Ja, bitte.
hebrich.com. Und dann sage ich für die ganzen Zuhörer, wenn Fragen sind, Kommentare entweder, also in den Kommentaren schreiben oder direkt an Ihnen per E-Mail richten.
Ja. Thomas@herbrich.com
kann man Thomas@herbrich.com. Das ist natürlich leicht zu merken, genau.
Ist da? Ganz genau.
Ja, und dann sage ich, wie gesagt, noch einmal Dankeschön. Und das war's wiederum mit der Bildbesprechung.